Hallo Diana.
Hallo Gabriel, wie geht es dir?
Hervorragend. Und selber?
Mir geht's auch ziemlich gut, muss ich sagen.
Sehr schön. Ja, wieder hier bei Kulinarisch praktisch.
Gut.
Haben wir ein tolles Thema. Wie kann es auch anders sein? Wir haben ja nur geile Themen.
Ja, nur geile Themen.
Eins heute, das vielleicht wieder mir ein bisschen mehr liegt als dir.
Auf jeden Fall, ja.
Wobei du damit auch viel Spaß hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also beim Essen schon.
Ja, beim Essen.
Beim Essen schon. Mehr wie das kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Aber dafür haben wir dich.
Ja.
Der uns heute was über große Fische erzählen kann.
Ja, große Fische. Wir haben tatsächlich überlegt, wie teilen wir denn diese große Vielfalt überhaupt ein an Meeresfischen, Süßwasser und diese, das ist ja uferlos. Und jetzt haben wir einfach gedacht, wir machen mal große Fische, also einfach Fische, die gigantisch groß werden.
Richtig, genau.
In Süß- und Salzwasser.
Genau, also wir reden heute nicht von einer bestimmten Art oder einer bestimmten Familie. Wir mischen heute wild durcheinander, was das Zeug hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Gemeinsamkeiten gewisse gibt. Bestimmt auch genug Unterschiede, aber...
Zwischen Süß- und Salzwasser, gemeinsam?
Nein.
Was?
Aber zwischen den großen Fischen, keine Ahnung, wie man die fangen muss, oder?
Ja, also, da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten.
Jetzt sag doch einfach mal ja.
Ja, natürlich.
Ja, doch,
ja, du hast recht.
Du hast
ja, es stimmt.
Recht.
Ja.
Okay, wir fangen zuerst mit den Süßwasserfischen an, richtig?
Mhm.
Mhm. Dann erzähl doch mal was. Was gibt es denn für große Süßwasserfische?
Oh, weltweit.
Weltweit.
Ja, wir müssen ja kulinarisch sind wir ja nicht beschränkt auf Bayern.
Weil ich sag mal, wenn wir jetzt Bayern große Süßwasser, what the hell, Fische,
ja.
Da gibt es ja jetzt nicht so unglaublich viele, oder? Es kommt halt darauf an, was man halt also auch groß bezeichnet.
Ja, alles, was größer ist als klein, ne?
Gehört da auch der Waller dazu?
Der Waller, der Wels, der Europäische, ist einer der größten Süßwasserfische tatsächlich.
Ja, guck mal, was ich
weltweit, ja, sehr gut. Lateinisch Silurus glanis.
Ja, natürlich, das wusste ich auch.
Ja, ist auch der einzige heute von den ganzen Fischen, den ich lateinisch weiß. Aber es ist einer meiner liebsten Speisefische tatsächlich, unser Waller oder Wels. Wird tatsächlich bis zu 3 Meter groß und 150 Kilo schwer, also schon ein ordentlicher Oschi.
Ja.
Und wer den selber schon geangelt hat oder sich ein bisschen mit beschäftigt oder auch mal mit Welsen getaucht ist, der weiß, was für tolle, eigentlich ruhige Fische das sind, aber mit einem gesegneten Appetit. Man hat ja mal gelesen, dann ist der Dackelwaldi beim Schwimmen im Dorfteich verschluckt worden und so weiter. Das habe ich selber noch nicht erlebt und bestätigt, kann das bestätigen. Aber ich habe selber erlebt, dass ich beim Fischen war und ein Wels eine ausgewachsene Ente, die da geschwommen ist, einfach weggeschlurft hat und so.
Oh, ja.
Weil nachts rauben die gerne an der Oberfläche.
Also sind generell Raubfische.
Raubfische, ja. Mhm. Sind Raubfische und fressen natürlich hauptsächlich andere Fische, aber auch mal Krebse oder die Ringelnatter, wenn sie schwimmen, Frösche, Ratten, Wiesamratten, Enten. Ja, alles, was in ihr Maul reinpasst. Und so ein Waller mit über 2 Meter, der, da passe ich schon mit meinem Kopf bis zu den Schultern rein ins Maul. Ne? Das darf man nicht verachten. Die machen da das Maul auf, die entwickeln einen Sog und dann ist die Beute weg.
Und wo findet man die genau?
Also ich will jetzt hier keinem Angst machen, aber letztendlich findet ihr sie in sehr vielen und den meisten Seen und Flüssen. Und Flüssen jetzt nicht in dem oberen Lech oder in der oberen Isar oder in der oberen Loisach, wo das Wasser schnell und klar ist. Das ist dann die Forellenregion oder Barben, Eschenregion und so weiter da oben, sondern eher dann unten in der Praxenregion, also da, wo das Wasser dunkler wird, trüber wird, langsamer wird, wärmer wird, lang und gemächlicher fließt. Das ist dann das Zuhause von einem Wels, von einem Waller. Ein grundlebender Fisch, der relativ schnell wächst und sich auch sehr stark verbreitet. In den meisten Gewässern hat er keine Schonzeit und kein Schonmaß mehr, weil man will ihn wirklich rauskriegen, weil der natürlich auch schon mit 30 Zentimeter im Maul hat, dass ein Hühnerei reingeht. Mm. Und dementsprechend alles, was ins Maul passt, frisst. Ne? Also der frisst viele, die kleinen Laichfische von den ganzen anderen Fischarten weg und, und. Man will ihn im Wasser haben, aber in der Form, wie er die letzten, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahre zugenommen hat, ist extrem.
Okay, also würdest du sagen, es gibt einen Daumen hoch für den Verzehr, für den bedenkenlosen Verzehr aktuell?
100%. 100%. Der Waller oder Wels wird auch gezüchtet. Ist ein sehr guter Fisch mit einem weichen Fleisch, das trotzdem eine feste Struktur hat. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Daumen hoch, man kann ihn bedenkenlos essen. Es gibt ihn in allen Seen, von Schliersee bis Starnberger See, zum Chiemsee, an kleinen Weihern, wenn sie eingesetzt wurden, natürlich dort und so weiter. Und werden auch bei uns hier wirklich in Größen gefangen, über 2 Meter. Ne? Die ganz großen sind Italien am Po oder Ebro in Spanien oder an der Seine in Frankreich, in den Mündungsgebieten. Wo das Wasser dann wirklich 10, 15, 20 Meter tief ist, Rückstrudeln, Strömungen, da sitzen die in den Gumpen am Grund und ja, kommen dann hoch, wenn sie Hunger haben.
Hui, den Urgetüme. Würde ich aber nicht unbedingt gerne begegnen, diesen.
Ja, das ist unser, sagen wir mal, vom reinen Süßwasserfisch bei uns, der heimischen. Ne? Wir haben noch einen, der sehr, sehr, sehr viel größer ist.
Warte, ich habe noch eine Frage.
Ja,
wie fängt man denn den? Das ist ja bestimmt ein etwas größeres Unterfangen, oder?
Wenn man jetzt gewerbliche Fischerei, die hat natürlich Netze und Reusen, das ist ganz klar. Mhm. Die Angler, die gezielt drauf fischen, die haben schweres Gerät, also Angelruten bis 1000 Gramm Wurfgewicht, Schnüre, die dann 90 Kilo halten, die Vorfächer 110 Kilo halten, Angelhaken, die so Durchmesser haben wie Kleiderbügel. Und als Köder nimmt man dann zum Teil Fische her, Karpfen oder Praxen, wo man eigentlich froh ist beim normalen Angeln, wenn man die Größe fängt.
Mhm.
Ja, oder Aale. Den super teuren Speisefisch nimmt man her, 50 Zentimeter große Aale oder sowas, mit dem man dann die Welse fängt. Ne? Aber es gibt sehr viele verschiedene Methoden, kommt auch darauf an, wie, wann und wo. Man kann sie untertags fangen, hauptsächlich sind sie nachtaktiv. Man kann pöttern, was rede ich für einen Blödsinn.
Ich dachte
mir gerade schon. Ja, pöttern, das ist auch was. Das ist, wenn man Tauwürmer auf einen Wollfaden auffädelt und damit mit dem Blei die runtergibt an den Grund und da die Aale sich festbeißen und die Aale haben so feine Zähne und drum bleiben die Wollfäden hängen. Das ist pöttern, aber das wollte ich gar nicht sagen.
Das wusste ich natürlich.
Genau. Man kann die mit dem Wallerholz, das meinte ich, mit dem Wallerholz am Boot treibend am Fluss, man macht mal Geräusche, indem man mit so einem Holz auf dem, das unten so eine konkave Fläche hat, macht man ein Geräusch und blub, blub, wenn man dann aufs Wasser haut. Und das macht einen quasi, die Waller oder Welse sind sehr neugierig. Die machen machen ein Geräusch. Und parallel hat man eine Angel mit einem Köder unterm Boot, ne, und dann gehen die Welse dann daran. Das ist so eine Methode. Dann ist eine Methode.
Das ist voll fies eigentlich.
Warum ist das fies?
Weil man voll die Neugier von denen ausnutzt.
Ja, ihr Mädels seid doch auch neugierig. Was ist denn da los? Neugier ist doch eigentlich was Schönes. Ach, es sind doch Krähen, sind neu, alles ist neugierig, das ist doch schön. Das ist nicht fies, das ist lecker. So musst du das sehen.
Mhm.
Und dann natürlich, indem man Ruten auslegt oder ausspannt, wirklich mit großen Köderfischen draußen. Dann kann man auch aktiv auf Wels fischen mit einem großen Wobbler oder Spinnködern auch. Na, die sind dann Kunstköder, die sich im Wasser bewegen wie ein Fisch. Aber auch da ist es so, dass man oft an die gleiche Stelle schmeißt, weil dieses Geräusch macht den Wels erstmal neugierig und dann kommt er hoch beim zweiten, dritten Mal. Ja, so werden die Welse gefangen mit der Angel. Schweres Gerät. Und dann sofort schauen, dass es vom Grund wegkommt. Wenn er am Grund erstmal festsitzt oder durch irgendwelche Äste durch, dann ist vorbei.
Hm. Ja. Du hast bestimmt schon eingefangen, oder?
Ja, ich habe schon gefangen.
Natürlich.
Ich habe schon gefangen. Leider noch nie die 2-Meter-Marke geknackt, aber nah dran war ich schon ein paar Mal. Und die meisten habe ich auch mitgenommen, weil es, wie gesagt, einer meiner liebsten Fische ist. Und das Schöne ist, wenn es dicke Welse sind, dann haben die unter der Haut so eine Art Gelehrtschicht, so eine Geleeschicht, nichts für dich, ich weiß, aber wenn man die brät auf der Haut, ein bisschen Butterschmalz, dann wird das knusprig und dann kriegen die eine Kruste wie so eine Entenbrust, ich weiß, Entenbrust ist auch nichts für dich, aber die werden aber knusprig dann und
gut.
Das ist lecker und dann hast du diesen knusprigen Wels mit diesem weichen Fleisch. Das Einzige bei den großen Welsen ist, weil es auch ein grundnaher Fisch ist, dass er oft dann ein bisschen moselt. Ja, das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, den in einen klaren Teich zu setzen oder in die Badewanne, wenn er einen Meter hat oder 1,50 Meter hat, dann kann man den schon mal in die Badewanne setzen für 2-3 Tage.
Aber blöde Frage, da muss er noch leben, oder?
Ja, dann muss er noch leben, genau. Und dann atmet der das klare Wasser durch und das fließt dann durch seinen Körper. Und so kommt es dieser moosige Geschmack ein bisschen raus. Mit Karpfen kennt man das mehr, das wird ganz viel gemacht vorm Verkauf von Karpfen. Aber mit Wels geht das ganz genauso. Ja. Ja, jetzt haben wir schon 10 Minuten von einem Fisch geredet, von ungefähr 50, die ich habe. Jetzt müssen wir mal gucken,
okay, wie
wir
weitermachen. Okay, dann will ich dich nicht weiter aufhalten.
Also, ein zweiter großer Fisch tatsächlich bei uns, vor allem in Bayern, ist der Huchen, dein Hucho Hucho auf Lateinisch, der größte Salmonide, Lachsartige. Ihr erinnert
ich
euch.
Ich wollte gerade sagen, dieser Hucho Hucho, da kann ja, ich mich dran genau. erinnern. Ja?
Also, der wird bis 1,50 Meter groß, ne? Ist ein großer Fisch, zählt jetzt nicht, also ist ein delikater Speisefisch, aber ist nicht mehr so häufig, man angelt ihn gerne, setzt ihn dann gerne zurück, also zählt er, gilt er nicht mehr jetzt als, sagen wir mal, großer Speisefisch, der da diesbezüglich auch gezüchtet und gefangen wird. Aber auf einen Fisch möchte ich nochmal raus bei uns, und zwar ist es der europäische Hausen oder der Beluga-Stör. Na, die sind im Süß- und Salzwasser, drum packe ich den jetzt so ein bisschen so mit am Rande hin, zu Hause im Kaspischen Meer, im Asowischen Meer und im Schwarzen Meer und eben in den Seitenflüssen oder in den Flüssen, die ins Schwarze Meer münden.
Ist das auch der, wo man den Beluga Kaviar
von genau, bekommt? Das ist der, von dem du den Kaviar bekommst. Also Wildfangkaviar ist ja verboten weltweit und alles, was richtig so ist, weil der in der Natur draußen fast ausgestorben ist. Es wurden Fische tatsächlich gefangen mit über 8 Meter Länge und über 2000 Kilo Gewicht. Das muss ich mir vorstellen, die dann in den Flüssen rumschwimmen, das sind irre und die werden weit über 100 Jahre alt und werden erst ab 20 Jahre oder mehr geschlechtsreif. Das heißt, alles, wenn man kleinere fängt, dann haben die sich nie fortgepflanzt und darum ist der Bestand so gefährdet. Ne? Also das ist natürlich auch ein Fisch, hat ein hervorragendes Fleisch, aber natürlich wird er hauptsächlich wegen dem Kaviar mittlerweile auch viel gezüchtet, was wieder gut ist, weil man da vielleicht auch die Arterhaltung dann mit anstreben kann, ne? Oder mit anstrebt.
Aber ist es deswegen so, dass dieser Beluga-Kaviar so teuer ist, weil diese erst so lange brauchen, bis sie geschlechtsreif sind? Weil
das in der Zucht, genau, das in der Zucht ist ja auch der teuerste, weil er so lange braucht. Der sibirische Stör, der braucht ungefähr 8 Jahre, bis man den ernten kann, quasi den Kaviar, und der Beluga eben um die 20 Jahre. Aber dann eben auch wegen der Wilderei, ne? Das ist eine eine richtige Kaviar-Mafia da in Osteuropa und Russland in der Ecke, wo die wild vorkommen, und da patrouillieren die Ranger mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren auf und so weiter, und die halt illegal fangen, machen das Gleiche. Also es ist wirklich ein Kampf um dieses schwarze Gold, muss man sagen. Wobei ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man Hausen- oder Beluga-Stör-Kaviar aus der Zucht isst. Aber wie gesagt, diese Wildfangmethoden oder den Kaviar oder auch das Fleisch von diesen Stören, dann da distanziere ich mich persönlich vehement, weil ich nicht das mitmachen will wie so ein Dinosaurier eigentlich. Den gab es schon zu Dinosaurierzeiten, ne? Die Störe, dass wir den ausrotten. Ne? Mhm. Das kann wie bei allen Fischarten, soll das nicht sein. Ich muss noch auf ein paar andere große Fische zurückkommen im Süßwasser oder zukommen. Das ist einmal der Riesenwels, der Mekong-Riesenwels ist ein Fisch, der schaut, ihr müsst mal googeln, Mekong-Riesenwels. Ja, der schaut ein bisschen, der hat eine flache Schnauze von links nach rechts, 2 Klubschaugen, die nach unten gucken, so ein bisschen tollpatschig, und dann geht der Rücken ganz hoch und er wird breit und wird über 300 Kilo schwer und über 3 Meter groß. Ein riesen silbernes Ding, schmeckt hervorragend. Ich habe ihn in Asien gegessen, allerdings gezüchtet. Ich habe ihn auch schon gefangen im Mekong, in Vietnam und in Thailand. Aber wieder zurückgesetzt, ist ein ganz friedfertiger Fisch. Und die Bestände sind in der Wildnis auch gefährdet wegen Staudämmen und schlechter Wasserqualität. Ja, dann gibt es den Süßwasserstechrochen. Auch in Thailand, der Süßwasserstechrochen, auch bis zu 300 Kilogramm schwer und bis 4 Meter lang, also natürlich dann die Flügelfläche gemessen. Und ihr müsst euch überlegen, das ist ein Rochen, wie ihr es aus dem Meer kennt, wie Blaupunktrochen oder sowas, oder die Mantas sind ja die größten Rochen im Meer. Und das ist einfach ein Stechrochen, ein Stingray, der im Süßwasser lebt, auf dem Grund, und der ist 4 Meter einfach groß, wenn man den angelt, habe ich selber noch nicht gefangen, dann, also im Meer habe ich schon Rochen geangelt, die saugen sich wie ein riesen Saugnapf am Grund fest. Das ist total irre. Also das sind wahnsinnige Fische, Bestand ganz stark gefährdet auch. aber gehören eben auch zu den Süßwasserfischen. Dann gibt es die Riesenbarbe, das ist die größte Karpfenart auf der Welt, auch hier Mekong, Vietnam, Thailand, in den indochinesischen Ländern von 200 bis 300 Kilo und 2 bis 3 Meter. Die schmeckt auch ganz, ganz hervorragend, das ist ein ganz, ganz tolles Fleisch. Wird mittlerweile auch gezüchtet, findet man aber auch immer Wildfänge noch auf den Märkten da in Asien. Ja, ist auch ein Fisch, wo ich sage, den, wenn ich jetzt dort leben würde, würde ich aus, wenn er nicht gezüchtet ist aus Wildfang, würde ich aus ethischen Gründen nicht essen. So, ne? Vom Bestand. In Südamerika gibt es noch einen ganz tollen Fisch, den habe ich dort auch schon gefangen, den Arapaima.
Hört sich schön an.
Ja, ist ein wunderschöner Fisch, müsst ihr mal googeln. Arapaima, ja, der
eine
ist.
Ara heißt.
Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz toller Raubfisch, der auch mal, wenn irgendein Affenbaby auf die Wasseroberfläche fällt, das mal wegschnabuliert oder mal hochspringt und Vögel vom Ast holt. Hat große Schuppen, ist ganz lang und schlank, hat einen knöchernen Schädel. Und hat eine Besonderheit, weil der viel in den Überschwemmungsgebieten dann dort im Amazonas und in den Nebenflüssen unterwegs ist, dass wenn das Wasser mal oder Pfützen einfach zu wenig Sauerstoff haben, dass der bis zu 24 Stunden ohne Wasser atmen kann. Also der kann Luft atmen von der Oberfläche.
Boah, das ist ja crazy.
Ne? Das heißt, wenn er quasi im feuchten Gras liegt und nicht austrocknet, könnte er bis zu 24 Stunden da überleben.
Aber und der ist kein, also der ist ein Fisch.
Der ist ein Fisch.
Nicht so wie ein Delfin oder ein
Wal. Nein, ist kein Säugetier. Nein. Und ist auch nicht ein Lungenfisch mit irgendwie ausgeprägten oder tatsächlich Lungen, aber er kann Luft atmen und das hört man auch oft so ein Plump, wenn man da im Wasser ist. Witzigerweise das Fischen ist, obwohl es ein Fisch ist, auch der bis zu 3 Meter groß ist auch über 100 Kilo schwer ist und wahnsinnig viel Kraft hat. Dieser lange, flache Schwanz, hochrückige, flache Schwanz, das ist ja wie ein Riesenpaddel. Da kannst du dir vorstellen, was der für Power hat. Und wenn man den an der Angel hat, springen die aus dem Wasser raus. Das ist spektakulär, ist total irre. Ich habe im Fernsehen mal gesehen, wie in einem Becken, wo Arapaimas sind, da gibt es auch YouTube-Videos oder sowas, wo die Leute die dann mit kleinen Fischen im Mund füttern möchten oder sowas und dann springen die raus, dann mit ihrem Knochenschädel hauen die Leute K.O., richtig, ne? Die gehen zum bewusstlos dann, ne? Also die haben einen Bums, das kann man sich nicht vorstellen. Arapaima wird wegen des guten Fleisches auch gewildert, sehr viel, kann auch gezüchtet werden mittlerweile, wird sehr viel gewildert. Ich habe in Kolumbien mit meinem Bruder damals, ich habe ihn in Brasilien, ich habe ihn in Argentinien, ich habe ihn in ganz vielen Ländern da unten gegessen schon, in Zentral- und Südamerika, wobei ich von den meisten weiß, dass es aus der Zucht war. Als ich im Busch war und dort im Busch selber einen gefangen hatte, habe ich den gefangen, weil ich was zu essen brauchte. Insofern entschuldige ich das mir gegenüber, ne, weil ich habe da geangelt, um was zu essen zu haben, weil ich hatte ja nichts dabei. Aber ein ganz, ganz wunderschöner, toller Fisch, den es absolut auch zu schützen gilt. So, das sind jetzt so meine größten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Süßwasserfische, wenn wir von der ganzen Welt, von uns hier und von der ganzen Welt reden, auf die ich so gekommen bin.
Auf die du hinweisen wolltest.
Ja, auf die ich hinweisen wollte.
Und alle diese Fische, die du jetzt erwähnt hast, wenn ich die richtig verstanden habe, können alle gezüchtet werden? Also ist auch...
Nein, das weiß ich nicht. Entschuldigung, das weiß ich nicht, ob alle gezüchtet werden können. Ich weiß der Waller. Ich weiß der Mekong-Riesenwels. So bei der Riesenbarbe hört schon auf, beim Süßwasserstechräuf und mit Sicherheit nicht. Der hat auch überhaupt kulinarisch überhaupt keine Bedeutung. Mm. Bedeutung, ne? Der Arapaima, so viel ich weiß, ja. Wobei ich nicht weiß, sind das Zuchten, wo man wirklich die Eier abstreift, wie bei uns, und dann mit Männchen besamt und wirklich diese befruchteten Eier. Oder es wird da auch, es heißt ja auch, man kann Aale züchten, aber die Aale werden einfach, die Glasaale quasi gefangen und die dann großgezogen. Das ist in meinen Augen keine Zucht.
Ja.
Weißt du? So. Ja. Genauso wie Thunfische kleine weiß nicht, Gelbflossenthunfische oder sowas in Ringwaden dann gefangen werden und dann da weiter einfach so gefüttert werden, bis sie groß sind. Mhm. Ja, und also eine Zucht ist das in meinen Augen nicht.
Also eine Aufzucht eigentlich.
Ja, eigentlich eine Aufzucht, ja. Und ja, nicht eine Zucht, dass du wirklich die Eier gewinnst und die besamst und dann daraus wieder Tiere entwickelst. Ja, wir haben noch natürlich wahnsinnig viele hier in nicht nur im Kongo, da in, wie heißt es, in Afrika, in die Flüsse, den Giant-Tigerfisch, den Riesentigerfisch, müsst ihr auch mal googeln, ein Wahnsinnsfisch mit einem Gebiss, ein Salmler, Riesensalmler, Familie der Salmler, hat Zähne ohne Ende, also ein ganz wahnsinniger Fisch, wird auch weit über einen Meter groß, also es gibt natürlich noch viel mehr, oder die Muskie, der Hecht in Nordamerika, auch 1,50 Meter groß, Muskies, also die großen amerikanischen Hechte im Süßwasser. Ja, es sind auch große Fische natürlich, ist klar, aber Hecht ist ein hervorragender Speisefisch. Ja, jetzt haben wir den auch noch erwähnt, ist gut.
Ja, ja, das wollte ich auch schon fragen, ob du den Hecht, ob du den auch zu den
großen auf jeden
kommt
Fall.
Kommt ja immer
auf
drauf an, was du, wo du die Grenze ziehst.
Mein größter war 1,28 Meter, den ich gefangen habe, und wie gesagt, die werden aber auch wesentlich größer bei uns, und die Muskis, die Muskis dann in den USA werden auch 1,50 Meter, 1,60 Meter groß, und die schlurfen auch einfach dann mal einen 80 Zentimeter Fisch weg, ne? Und dann sind dann Kannibalen, fressen auch Gleichgesinnte weg. Ist so unser Süßwasser-Barracuda, sage ich immer dazu. Ne? Das ist sind irre Fische, wahnsinnig schön, wahnsinnig schnell. Ja, schmecken, wie gesagt, gut. Viele mögen es gerne, weil es ein sehr trockenes, nicht kein fettes Fleisch ist. Ich mag es aus dem Grund nicht so gerne. Also ich mag ihn, aber nicht so gerne. Wie den Waller zum Beispiel. Und der Hecht hat auch eine Eigenart im Fleisch, nämlich sind es so Zwischenmuskulaturkräten, Y-Kräten, die schauen aus wie ein Y, deswegen sind am Rücken in den Muskulaturscheiben nochmal extra drin. Deswegen mögen es auch viele nicht. Oder machen dann einfach Hechtpflanzerl draus, Hechtfrikadellen, ne? Aber
also ich finde ihn ziemlich lecker,
Fisch,
muss ich sagen.
Na denn?
Ich esse sehr gerne Hecht.
Na denn?
Also
ist ein toller Fisch.
Habe ich jetzt noch nie gegessen, ja, tatsächlich. Aber muss ich auch mal probieren.
Ja, also insofern ist es ein bisschen Ansichtssache, was große Fische sind. Auch unsere Karpfen werden hier schon mal über 30 Kilo schwer. Ist auch ein großer Fisch schon, ne?
Ja.
Aber irgendwie muss man da ja natürlich jetzt auch, also, oder ein Aal wird auch 1,50 Meter groß. Nur die Weibchen, die Männchen so 60 Zentimeter, die Weiber bis 1,50 Meter, dann ist es ein langer Fisch. Mhm. Die Größe ist, also wenn man groß sagt, zumindest bei den Anglern, dann geht es immer ums Gewicht. Mhm. So, ne? Ja, also das sind die Süßwasserfische, und diesen Übergang, den quasi den Stör, den Hausen, den Beluga, den hatte ich mit beim Süßwasser reingepackt. Ja.
Aber magst du da noch ein bisschen was zur Zubereitung erzählen? Also du hast ja beim Waller hast du ja schon ein bisschen was erzählt. Aber bei den anderen, ich meine, du hast da auch von den anderen schon welche schnabuliert. Hast du da Empfehlungen?
Naja, gut.
Auch zur Aufbewahrung, weiß nicht.
Also zu den Fischen hier aus Asien oder Zentral-Südamerika, da bringen Empfehlungen wahrscheinlich wenig, weil die meisten da nie hinkommen, ne? Aber generell ist es so, ein frischer Fisch riecht nicht. Ja, das ist auf der ganzen Welt so, ein frischer Fisch riecht einfach nicht. Wenn die aus dem Süßwasser kommen, dann riechen die manchmal ein bisschen muffig, aber nicht nach Fisch. Das gilt natürlich da auch. Wenn ihr irgendwo seid und ihr kommt in ein Restaurant rein in Vietnam oder in Laos oder was der Geil in was für Ländern, dann und es riecht nach Fisch, dann isst man einfach keinen Fisch. Ja. Und die Hygienebedingungen sind da eh immer anders als bei uns. Aber ich habe, wie gesagt, noch nie in meinem Leben, toi, 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 eine Fischvergiftung oder irgendwas gehabt, wenn man auf ein paar so Sachen achtet. Ja, was kann ich sagen? Zubereitung. Aufbewahrung ist, wenn ihr ein Fischfilet kauft oder einen ganzen Fisch, großen Teller, Küchenpapier drauf, ein paar Lagen, dann den Fisch drauflegen oder das Filet drauflegen und dann mit Frischhaltefolie abspannen und den Kühlschrank am besten 3 Grad, oder es gibt die modernen Kühlschränke, die haben so ein 0 Grad Fach da drin, und dann kann er auch, wenn der Fisch frisch ist, kann er da auch 2-3 Tage bedenkenlos drin liegen und auch gut gegessen werden. Ne? Es gibt einige, was man vielleicht sagen muss, mehr Süßwasserfische, die sich nicht eignen zum Rohessen als jetzt im Salzwasser. Gut, im Salzwasser haben wir generell eine größere Vielfalt, wenn wir von unseren heimischen Süßwasserfischen und das Meer insgesamt reden. Weltweit haben wir natürlich im Süßwasser enorm viele Fische. Der Wels eignet sich nicht zum Rohessen. Der Hecht würde sich eignen, wenn der nicht diese doofen Gräten hätte. Der Aal eignet sich nicht, der Karpfen eignet sich nicht zum Rohessen. Der Huchen, von dem wir geredet haben, ist ja sehr gut.
Warum eignen die sich nicht?
Die Welser und Karpfen haben rohes oder das rohe Blut von denen ist nicht bekömmlich für einen Mensch. Das Aalblut roh ist ja giftig, also du wirst daran nicht sterben, aber du kannst dir ganz schnell eine Blutvergiftung holen, wenn der Aalblut in offene Wunde geht oder so. Ne? Deswegen eignen die sich nicht zum Rohessen. Und ein Hecht eben schon. Aber es ist schwer mit den Gräten. Mhm, Zander eignet sich wunderbar. Dann alle Forellen- und Saiblingarten, Lachsarten eignen sich wunderbar zum Rohessen. Dann alle Barscharten, also auch der Flussbarsch oder sowas, Forellenbarsch und sowas, die eignen sich auch wunderbar zum Rohessen. Aber eben welsartige und karpfenartige muss nicht unbedingt sein. Ne?
Okay.
Also Renke bei uns noch oder Esche wäre auch noch zu den Korrigonen. Ist auch noch gut zum Rohessen, wenn man möchte. Hat aber auch kleine Zwischengräte, aber die sind so fein, da kann man es schon wieder vernachlässigen, wenn man Carpaccio schneidet oder sowas. Genau. Aufbewahrung hatte ich erzählt. Wenn ihr ganze Fische habt und die vom Fischer bekommt, generell, ganz egal welche Art, ganz wichtig, macht die Kiemen raus oder lasst die Kiemen raus machen. Da ist das Blut drin. Blut ist das, was am schnellsten kaputt geht. Außer bei der Zubereitung, egal ob man es jetzt brät oder blau macht oder im Sud oder weiß der Geier wie, ist es immer leicht muffig, die Kiemen dann. Ne? Und das muss nicht sein beim frischen Fisch, weil der riecht top und da will ich sowas nicht drin haben. Genau.
Dann, ich glaube, Salzwasser haben wir noch genug, oder?
Ja, Salzwasser haben wir noch genug. Wo fängt man bei dieser wahnsinnigen, wunderschönen, riesengroßen Palette an, bei allen Meeren und allen, es ist ja total irre.
Fangen wir beim beliebtesten an.
Ja, ich fange vielleicht wieder beim Größten an oder so.
Kannst du auch machen.
Weil den essen wir nicht.
Dann do it.
Ja, der Größte ist tatsächlich der Walhai. Das ist tatsächlich unser größter Fisch. Größter Fisch mit über 20 Meter und 34 Tonnen. Es ist schon ein riesengroßer Fisch.
Ne? Weil ein Wal ist ja kein Fisch offiziell.
Genau,
ein
Wal.
Also ein Blauwal oder so, ist ja ein Säugetier.
Ist einfach ein Säugetier. Der säugt seine Jungen, die vermehren sich so wie Mäuse, Meerschweinchen, Hunden, Pferde oder wir. Und der Fisch einfach, der legt einfach Eier. Ne?
Weil den so. Würde man ja, sag ich mal, so im, ja, so im Allgemeinen, so im Alltag würde man das ja auch als Fisch bezeichnen. Aber
wie?
Ein Wal.
Nee.
Also, ich sag mal, wenn du einem kleinen Kind sagst, was ist ein Wal, dann würde er sagen, dass es ein Fisch ist.
Ja, weil er unter Wasser ist, weil er es nicht weiß.
Ja, und so. Weil er aussieht irgendwie wie ein Fisch.
Nee.
Aber doch schon.
Ja, okay, schon. Nein.
Schon
echt?
Irgendwie.
Nein.
Aber gut. Nur okay. Falls da jetzt irgendjemand denkt, hä, Wale sind doch größer. Wale sind keine Fische.
Richtig,
sind Säugetiere. Deswegen wollen wir das nochmal klar machen.
Das ist auch gut so. die Walhaie sind ganz friedlich. Fressen nur Plankton, ja, und kleine Grillschwärme und Fischchenschwärme, Sardellenschwärme und sowas. Bin selber mit denen schon getaucht in Thailand, als ich da gelebt habe. Und die waren jetzt nicht 20 Meter groß, aber 12 und 16 und ja, 10 Meter und so. Ne? Also ist respekteinflößend. Ja. Aber wie gesagt, sie machen nichts und sind ganz friedliche Giganten, sind natürlich auch gefährdet wegen Wasserqualität, wegen Müll im Wasser, in den Meeren, auch weil sie sich in den Netzen verfangen und so weiter und die Asiaten essen halt, da ist der Artenschutz noch nicht lange nicht so groß geschrieben wie bei uns, wird natürlich viel gegessen. Eben auch so ein Walhai, wenn der mal im Netz ist, dann wird der auf rausgehievt. Ne? Mhm. Also das ist zumindest der größte Fisch, der hat jetzt keine kulinarische Bedeutung, zumindest in unserer Welt. Unserer westlichen Welt, sagen wir so.
Verstehe.
Ja, und dann gibt's natürlich mit was fangen wir an? Fangen wir mit den Thunfischen an.
Ja.
Na, Thunfische gibt ungefähr 40 Arten. Die größten sind die Blauflossen-Tuns, wobei es auch unterschiedliche Blauflossen-Tuns gibt. Und die werden bis zu 5 Meter groß und 600 Kilo schwer. Also muss man überlegen, die sind ja so im Querschnitt fast kugelrund. Und wenn du da mal, ich habe noch nie so einen großen Thunfisch geangelt, aber die, selbst die kleinen mit so einem Meter, die sind ja schon mal, haben ja schon mal 40 Zentimeter Durchmesser als Kugel und wenn die 600 Kilo, also ich habe war schon bei Thunfischen, die 4,5 Meter oder 4 Meter groß sind, auf dem Markt, dass ich die gesehen habe. Das ist ja ein irrer Fisch, das ist ja eine irre Masse, das ist ja unglaublich, das ist ein schierer Muskel.
Ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst, wie riesig ein Thunfisch eigentlich ist. Also
600 Kilo, 5 Meter, überlegt mal Leute, eure Wohnungen haben so Deckenhöhe von 2,80 bis 3,20, je nachdem Alt- oder Neubau, ne? So, und dann setzt man einfach 2 Meter nochmal drauf. Und blas mal da einen Ballon auf, der 1,50 Meter Durchmesser hat über die ganze Länge. Also da ist es irre. Naja, sie sind für einen Menschen nicht gefährlich. Keine Thunfischart für Menschen gefährlich. Und eben dieser Blauflossentun, der ist vom Aussterben auch bedroht, beide Arten, weil sie einfach weggegessen werden. Weil die wahnsinnig schönes, fettes Fleisch haben. Das fetteste Fleisch von den Thunfischen. Gerade der Toro, diese Bauchlappen, die Bauchteile vom Blauflossentun, muss ich leider gestehen, dass ich die auch sehr, sehr liebe. Ich versuche sie natürlich nicht zu essen, aber jetzt gibt es Züchtungen aus Spanien, weiß ich, kommen die. Und wenn die wieder gezüchtet werden, ist es wieder was anderes, dann kann ich es wieder vertreten. Ja, es ist einfach, ja, mal wieder muss ich sagen, Gaumen 6, so ein Toro Bluefin Tuna Bauchlappen ist einfach Hammer, roh. Gebraten auch, aber roh noch.
Rohes Thunfisch. Also ja. Finde ich auch, wenn ich die Wahl hätte, jeden Tag.
Na Leute, das ist das Wagyu aus dem Meer, das sage ich euch. Hammer.
Ganz guter Vergleich, finde ich.
Genau. Ja. Also das ist der größte Thunfisch, was für die Kulinarik natürlich dann mit eigentlich noch wichtiger ist als der Blauflossentun. Kommt ein bisschen natürlich auch jetzt an auf die Kultur, weil natürlich die Japaner ganz heiß auf ihren Toro Blauflossentun sind. Ist der?
Welcher? Darf ich raten?
Ja.
Das ist der Yellowfin?
Ja. Genau, der Gelbflossentun. Suppi, Diana, bam!
Hey, ich lerne!
Genau, Gelbflossentunfisch, das sind einfach, wenn ihr mal einen Thunfisch vor euch seht oder mal googelt, von der Rückenflosse zur Schwanzflosse hin hat der Thunfisch so kleine Dreieckszackenflossen an der Ober- und Unterseite und die sind beim Gelbflossentunfisch einfach gelb. Und darum heißt er so. Wird nicht ganz so groß wie der blaue, wird bis 3 Meter groß und 250 Kilo reicht zu. Ist mit noch der Thunfisch, der am häufigsten verkauft wird, ist der Standard-Thunfisch, wenn man jetzt in gut sortierte Fischläden geht und sein Sashimi-Filet mag, dann ist das zu 90% Gelbflossentun. Ist viel, 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 viel magerer als der Blauflossentunfisch. Und ja, das ist dieser klassisch schöne, blutrote, rotweinrote Fisch. Ja, da variiert natürlich auch, woher er kommt, wie groß das Stück ist, welches Teilstück vom Rücken. Das ist, variiert die Farbe und alles drum und dran. Ach, weißt du, warum die Thunfische rotes Fleisch haben?
Nein, das habe ich gerade überlegt, weil als du auch die Farbe beschrieben hast, dachte ich mir, so viele Fische kenne ich gar nicht, die so eine krass dunkle Farbe
haben. Nee, das haben auch nur die Thunfische.
Ja,
und warum? Und es gibt einen weißen Thun, der hat weißes Fleisch, ne? Aber ja. Die Thunfische haben rote Blutkörperchen im Blut. Und weil die rote Blutkörperchen im Blut haben, können die mehr Sauerstoff transportieren. Und darum sind die so hochleistungsfähig im Schwimmen.
Und das haben andere Fische nicht?
Darum können die so schnell über lange Strecken so schnell schwimmen. Aha. Nee, die haben das nicht, sonst wären die rot. Aber es sind ja irgendwie fast alle Fische weiß im Fleisch.
Ja,
oder gelblich oder Lachs ist halt orange gefärbt. Ne?
Gedacht, ja.
Deswegen hat der Thunfisch, genau, hat ein rotes Fleisch, ganz abgefahren, ne?
Crazy. Ja. Aber kann man das auch auf Fleisch übertragen? Das hat damit nichts zu tun, oder? Weil du hast ja auch Fleischarten, die wesentlich dunkler sind. Also zum Beispiel Hühnchen ist ja weiß.
Ich weiß nicht, ob ein Huhn rote Blutkörperchen auch? Hat oder weniger. Ich habe keine Ahnung. Blut ist rot vom Huhn. Das hat natürlich rote Blutkörperchen. Aber die gezüchtete Brust ist halt da nicht so mit Adern durchzogen. Es sind halt reine Muskeln und dann siehst du es nicht so. Ne?
Wahrscheinlich, ja, okay.
Ja, aber sonst das normale Fleisch ist ja auch rot. Mal heller, mal dunkler. Ne? Ein Schwein, ein Kalb ist jetzt hellroter und ein Hirsch oder ein Reh oder ein Rind ist dunkelroter.
Ne?
Ja. Hat bestimmt auch mit dem Eisenanteil im Blut zu tun, kann ich mir vorstellen.
Stimmt,
weil manche Fleischarten schmecken, also so ein Hase, Feldhase, finde ich, schmeckt einen starken Eisengeschmack.
Ja. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe noch nie einen gegessen.
Ja, verdammt, Jana.
Verdammt.
Genau, das ist der Grund, warum die Tunas da rotes Fleisch haben. Genau, der Gelbflossentun, wie gesagt, wenn ihr Sushi essen geht, ist das zu 90% der Gelbflossentun, außer es wird extra Bluefin Thunfisch gesagt und Toro. Das merkt man aber dann auch schnell an der Kasse, weil er ungefähr drei bis fünfmal so teuer ist, sag ich mal. Ne? Dann haben wir...
Aber ganz kurz, ist ja. Der ist doch auch nicht ganz unproblematisch zu essen, oder?
Da komme ich noch am Ende drauf. Okay, ja. Genau, dann haben wir noch einen weißen Thunfisch und einen Großaugenthunfisch und Bonito, kennen viele von euch auch den Namen. Das ist oft der Thunfisch, den man in Dosen reingibt. Thunfisch, der dann noch bloß 60, 70 Zentimeter groß wird. Ein kleiner Thunfisch. Letztendlich sind viele Fische, von denen wir jetzt dann reden, von der Familie der Thunfische und der Makrelen. Das ist auch quasi eine Familie. Und darunter fallen eben um die 40 Thunfischarten. Aber die, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind die kommerziell sagen wir mal, wichtigsten. Und genau, wo die Thunfische vorkommen, kommt meistens auch ein Fisch vor, der wieder weißes Fleisch hat, den ich sehr, sehr schätze als Sashimi-Fisch, als Sushi-Fisch, als Carpaccio-Fisch zum Rohessen, und zwar ist das die Königsmakrele, King Mackerel, und die kleinere Form ist die Queen Mackerel, King and Queen, ja. Süß. Habe ich auch erst tatsächlich mit 46 kennengelernt, und zwar hier bei Mark Dedekind in Südafrika jetzt. Oh, zum Fischen, da habe ich die gefischt, und ich sage, also das ist, glaube ich, eine Königsmakrele, aber und dann habe ich gesagt, irgendwie stimmt das nicht so ganz, und ich sage, Mark, du hier, King Mackerel, und er so, nee, Queen Mackerel, das ist die kleine. Ich sage, cool. Was heißt kleine, die war auch 1 Meter groß, ne? Ja, und ich muss mal Fotos raussuchen für Insta, dann kannst du mal, erinnere mich nachher dran. Auf jeden Fall, genau, die Königsmakrele und die Königinnenmakrele sind Fische, die in größeren Schwärmen an der Oberfläche oder Oberflächen nahe jagen und sind sehr schnelle Raubfische, ganz scharfe Zähne. Also wenn man die mal fängt, mit den Fingern rüber geht, hat man sofort einen Schnitt drin in den Fingern. Aber ein köstlicher Speisefisch. Hier sind die Bestände nicht gefährdet. Kann man bedenkenlos gut essen, was den Bestand betrifft. Wie gesagt, Diana hat es vorhin angesprochen. Zu den ganzen großen Raubfischen, Endpredatorenfischen gibt es ein großes Veto, ein großes Aber zu dem komme ich zum Schluss.
Noch ganz kurz, du hast jetzt gerade gesagt, dass die beide in ähnlichen Gewässern vorkommen. Richtig? Was sind das denn? Wo
warme denn? Ozeane. Mhm. Ja, also jetzt nicht hier oben in Skandinavien und so weiter. Mhm. Genau. Habe ich auch schon, die Königsmakrele habe ich auch hier gefangen in Sri Lanka. Auch schon, ne? Mhm.
Also, merkt euch dieses Stichwort.
Sri Lanka. Genau. Dann haben wir natürlich Barracuda. Auch hier gibt es verschiedene Arten, aber es gibt eben auch den großen Barracuda, bis zu 2 Meter groß. Puh, da muss ich sagen, als ich da angefangen habe, meine ersten Tauchgänge in Thailand als Tauchlehrer da zu absolvieren und ich da an den flachen Gewässern rumgetaucht bin und auf einmal siehst du so einen Schatten auf dem bunten Korallenriff und schaust dann hoch neben dir und dann ist da so 5 Meter im glasklaren Wasser so ein 2 Meter Barracuda, der wie ein Torpedo spitzeste Zähne. Also im Normalfall machen die nix, ne? Aber es wurden schon einige Taucher angegriffen von denen und die zerfetzen die halt alles. Dein Anzug, sonst was, die rasiermesserscharfe Zähne. Brutale Zähne. Und ich habe einen Schwarm, einen in Ägypten mal im Roten Meer beim Tauchen das Problem gehabt, dass ich einen Schwarm Barracuda, das waren bestimmt 150 Stück, aber eben von kleinen Barracudas, die sind dann 80 Zentimeter groß oder sowas, mich verfolgt haben. Und ich habe, und das war dann ein bisschen spooky, weil es schon eine Dreiviertelstunde ist, der Schwarm immer parallel zu mir, immer. Und ich so, verdammt nochmal, das ist auch ein bisschen komisch. Und dann, ich so, ja klar, ich habe das Glitzern vom Tauchermesser, das Glitzern von 2 Ringen, das Glitzern von einer silbernen Kette. Hatte ich damals halt noch Ketten getragen, ne? und das Glitzern. Dann habe ich das alles weggemacht. Angezogen. Ja, weil kleine Köder, kleine Beutefische glitzern ja auch in der Sonne, ne? Dann habe ich das alles weggemacht, hier in meine Tasche rein vom Jacket und dann bin ich weiter getaucht und war Ruhe.
Und dann ist das Interesse
wirklich
verloren.
Abgefahren, ne?
So, kein Bock mehr.
Also der große Barracuda, auch ein bekannter, beliebter Speisefisch in allen Ländern, in denen er in den Meeren vorkommt, auch in den warmen Ozeanen, genauso wie der kleine Barracuda. Meistens wird er als Steak gegrillt. Barracuda Steak ist so die häufigste Form von Barracuda. Dann gibt's einen Fisch, der einen lustigen Namen heißt. Der heißt Wahu.
Süß.
Wahu gehört auch zu der Familie da wie die Königsmakrele und die Queensmakrele. Ist auch ein Oberflächenraubfisch, hat auch ein furchterregendes Gebiss, schaut ähnlich aus. Hat die Flossen schauen ein bisschen anders aus. Der hat oben so eine typische Dreiecksflosse für den Wahu und ein bisschen also länger gezogenes Maul. Ist auch ein sehr guter Speisefisch, also da fehlt sich nichts, auch zum Rohessen. Barracuda, ich persönlich mag ihn nicht so gerne roh. Ja, da ist mir das Fleisch schon wieder ein bisschen zu trocken und
okay.
So.
Ja? Weißt du, wusstest du, dass es einen Fisch gibt, der Diana-Fisch heißt?
Diana-Fisch? Mhm. Den habe ich schon mal gehört.
Ich habe es gerade nochmal recherchiert, weil der heißt nämlich auch Hahnenfisch.
Hahnenfisch.
Ja.
Und wie kommst du da drauf?
Weil er Diana-Fisch heißt. Und der ist, glaube ich, auch ziemlich groß.
Wir hatten schon mal drüber geredet mit dem Diana-Fisch. Ich glaube, das hattest du mir schon mal sagen.
Zu den Makrelenartigen.
Ja, und dann hatte ich auch gegoogelt. Den habe ich jetzt nicht hier drauf, weil er nicht so häufig
Das wollte ich nur mal erwähnen. Aber
Fisch gibt, einen Gabriel-Fisch gibt es bestimmt nicht.
Ich weiß nicht.
Damn it, vielleicht finde ich eine neue Rasse beim Tauchen irgendwann. Mhm. Und dann ist es der Mr. Gaby A-Fisch oder so. Yeah. Ja, der Wahu, genau. Könnt ihr auch mal googeln. Abgefahrener Fisch, schöner Fisch und leckerer Fisch. Ein Fisch, der sehr köstlich ist, der sehr schön zum Angeln ist und der super schön ausschaut, so gelb, bunt, golden, weißt du welchen? Ich meine, auch im Meer.
Gelb, bunt, golden.
Ja, hat ab und zu auch der Feinkostladen, in dem du gearbeitet hast, gehabt, in der Fischtheke.
Gelb? Meinst du aber nicht einen Red Snapper?
Nein.
Der ist ja nicht gelb.
Ja, die Farbvarianten sind von Türkis, Hellblau bis Gelb, Gold, Grün.
Ah, warte, ich gleich weiß, welchen du meinst.
Sag's.
Ja. Mai Mai.
Ja, genau, den Mai Mai, sehr gut. Oder die Goldmakrele oder Dolphin wird auch genannt. Die ich verwechsel mit Delfine. Dolphin mit O und PH. Genau, den Mai Mai. Der Mai Mai ist ein abgefahrener Fisch auch. Einer der Fische, die am schnellsten wachsen, also vom Eierlegen oder vom Schlüpfen bis zu 50 Zentimeter ist mal ein Jahr. Ja, okay. Also zack ist der da. Sind wahnsinnig schnelle Fische, springen auch aus dem Wasser raus, um fliegende Fische hinterher zu schnappen und alles drum und dran. Werden knapp 2 Meter groß auch und sind sehr schlanke Fische, haben ein hervorragendes Fleisch. Und das Typische für die ist ihren beilartigen Kopf, sag ich mal. Ne? Also der Kopf geht nicht, wie die meisten Fische, die schnell sind, so spitze Schnauze, sondern der geht direkt hoch wie eine Riesenbeule, wie eine Riesenkeule letztendlich und dann ganz schlank lang nach hinten mit einer großen Schwanzflosse, sichelförmig, und ist aber dafür wie ein Paddel ganz flach. Also vom Bauch, von der Höhe, Bauchrücken ist er ganz, ganz schmal und flach und dadurch ist er wieder so wendig unter Wasser und kann so schnell schwimmen. Und dieser Mahi Mahi ist auch ein Raubfisch natürlich, frisst alles hier bis zur Makrelengröße, je nach Größe des Mahi Mahi, und ist ein sehr schneller, hauptsächlich oberflächennaher Jäger, auch in den südländischen Gewässern. Habe ich in Südafrika geangelt, in Sri Lanka geangelt, in Asien geangelt. Also es ist ein toller, toller Fisch. Und persönlich mag ich den auch, wie ihr könnt euch denken, am liebsten.
Sashimi!
Oh ja, roh, roh, roh. Ah, der Hammer. Oh Mann, ja.
Wir haben noch einen noch gar nicht genannt.
Erzähl
der,
mal.
Der in den europäischen Ländern auch sehr gerne verspeist wird.
Mit langer Nase?
Mhm.
Aha.
Dem sollten wir auch noch
erwähnen. Ja, mach mal, der wäre schon noch gekommen. Jetzt bist du dran, erzähl mal.
Ich kann da nicht groß was dazu erzählen. Also ich meine natürlich den Schwertfisch.
Jawohl.
Den habe ich einmal in dem Feinkostladen, in dem ich gearbeitet habe, war ich hinten im Lager und da war so eine riesenlange Holzbox, wo vorne nur dieses Schwert rausgestanden ist. Und ich dann so, was zur Hölle? Und also es war natürlich sofort klar, dass da ein Schwertfisch drin ist. Das, was hätte es anderes sein sollen? Aber das war schon mächtig. Also es war schon ein beeindruckendes Bild. Ja,
ja. Ja, Schwertfische ist die gleiche Familie wie weitgehend wie die Thunfische auch. Den Namen hat er, könnt ihr euch denken, vom Schwert, von seiner langen Nase. Ja, der ist bis zu. Bei mir hier auf dem Häusel stehen drei so Figuren, weißt du? Die sind vom Schwertfisch.
Müsste ich nochmal
gucken. Muss mal gucken. Die eine sind, da steht zu viel Zeug. Das sind so geschnitzte, also dieser, das ist der Knochen, letztendlich die Nase vom Schwertfisch, ne? Und wenn der getrocknet ist und abgeschliffen und alles, da gibt's Stämme und Völker, die dann schön schnitzen und ein bisschen mit Muschelperlmutt einsetzen und so weiter. Oder ganz blank poliert, und da habe ich drei so Dinger da, die schauen einfach nett aus.
Wozu benutzen die das eigentlich? Ist das zum Kämpfen?
Ja, die machen dann hier wie die drei Musketiere unter Wasser, ne, machen die En Garde und dann zick, 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 zick. Nee, ich denke tatsächlich, dass es auch zum Kämpfen da ist, aber beim Sägefisch weiß ich's, wobei das wieder eine Haiart ist, dass der die nimmt, um in einem Fischschwarm da hin und her zu hauen und danach die betäubten und verletzten Fische zu fressen, die Dinger da, ne?
Ja.
Und beim Schwertfisch weiß ich gar nicht, ob der, ich glaube nicht, dass er damit Fische aufspießt, die kriegt er ja von der Nase nicht mehr runter, ne?
Ja.
Das mit Sicherheit nicht.
Wahrscheinlich irgendwelche Paarungsrituale.
Werden richtig groß. Tatsächlich ist von Sri Lanka bekannt, oder ist da bekannt, oder ist da beliebt der kleinere Schwertfisch, also 1 Meter bis 1,50 Meter groß, ohne Nase, weil das Fleisch einfach ein bisschen feiner ist. Ist ein Fisch, der viel exportiert wird von Sri Lanka aus, weltweit. Und ist das Fleisch, willst du mal sagen, einfach?
Mal sagen, einfach. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Schwertfisch zwar schon gegessen, aber bei mir hat es nie einen sonderlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Also ich fand's okay, aber ich könnte da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich weiß nur, dass ich es nicht beeindruckend fand. Also
Schwertfisch.
Im Gegensatz zum Aussehen davon, da hätte ich mir mehr erwartet.
Schwertfisch ist tatsächlich so, dass er leider leicht schnell muffig wird, schnell. Ne? Also er muss frisch sein. Oft kommen die Stücke, die man hier kriegt, die Filets, die vakuumiert, dann schon mal gefroren, wieder getaut. Wenn man den frisch fängt auf Sri Lanka und da filetiert und isst, ist ganz andere Hausnummer, ist ganz klar. Das Problem ist auch oft wie beim Thunfisch, dass viele, die den Schwertfisch nicht roh essen, sondern zum Beispiel grillen, den tot grillen, dann ist er genauso trocken wie ein Thunfisch. Dann kannst du es eigentlich komplett vergessen. Es ist ein sehr sensibles Fleisch, weil relativ mager. Oft ist es in die Steaks, haben die noch so einen braunen Fleck an der Seite, das ist das Seitenlinienorgan, kann man bedenkenlos mitessen. Wenn er frisch ist, mache ich ihn sehr, sehr gern, aber das große Aber, wie bei allen großen Raubfischen, kommt nachher noch dazu. Das muss ich nicht jedes Mal sagen, weil es gilt für alle,
ja,
von denen wir reden. Ja, der Schwertfisch hat noch einen riesengroßen Verwandten, und zwar ist es der Marlin. Mhm. Ja, da gibt's Black Marlin und einen White and Red Marlin und so weiter, verschiedene Arten. Und der wird halt auch, glaube ich, bis zu 800 Kilo schwer und, weiß ich, 5 Meter lang. Ein Monsterfisch, hat nur eine kleine Dreiecksflosse am Rücken. Springt aus dem Wasser, ist beliebt bei den Big Game Fischen als großen Fisch. Der Bestand, ich glaube, der größte ist der schwarze Marlin, und der Bestand ist gefährdet auf jeden Fall. Gilt auch zum Essen ist er sehr, sehr gut. Vergleichbar am ersten noch mit dem Schwertfisch oder mit dem Sellfisch, komme ich nachher noch drauf. Und ist ein Fisch, den ich selber, wenn ich ihn angeboten kriege, nicht mehr esse, weil, wie gesagt, der Bestand da nicht mehr, der Bestand rückläufig ist einfach, ne?
Ich kenne die aus Neuseeland. Ja. Mhm. Neuseeland angeln die, glaube ich, auch ziemlich oft. Also auf jeden Fall, den Namen verbinde ich bei mir irgendwie mit Neuseeland.
Ja. Merlin kommt in den warmen Meeren überall vor und ist ein beliebter Big Game Fisch. Genau, und der mit Abstand größte Fisch mit Schwert vorne dran, ne? Einer der kleineren, die mit Schwert haben, ist der Sailfisch oder auch Segelfisch oder Fächerfisch. Einfach, ihr müsst mal googeln, dann wisst ihr, warum der so heißt, weil die Rückenflosse ein enorm großes, langes Segel ist oder ein Fächer ist. Hat auch eine lange Schnauze, ist einer der schnellste Fisch auf der Welt mit 65 Stundenkilometer Max-Speed. Und ist schlanker als ein Merlin oder ein Schwertfisch und ist wahnsinnig schön metallic dunkelblau zum Bauch hin mit Streifen und Punkten und zum Bauch hin dann Silber und ist auch ein beliebter Big Game Fisch, habe ich auf Sri Lanka selber auch schon gefangen und war aber auch für einen Eigenverzehr, also nicht kommerziell, mit einem kleinen Fischerboot raus, jetzt nicht Big Game irgendwie so. Ist aber auch so, dass die Bestände rückläufig sind, weswegen ich da auch generell Abstand nehme, den zu essen. Dann haben wir noch einen Fisch, der wichtig ist, und zwar ist es die Familie der Trevellis. Dickkopfmakrelen, die Giant Trevelli, das ist ein Fisch, der mit am härtesten an der Angel ist, sehr groß wird, mir persönlich sehr gut schmeckt, kenne ich auch aus, oder geangelt habe ich in Sri Lanka, auf Sri Lanka, ist ein ganz toller Fisch und ja, dann haben wir noch einen Fisch, von dem ich auch absehe, den zu essen, den es in vielen Arten gibt, der größte ist der Giant Grouper, der Riesenzackenbarsch, auch 3 Meter groß und über 3 Meter groß und über 300 Kilo schwer. Der saugt einfach mal so einen weißspitzen Riffhai weg. Ja, müsst mal YouTuben, Giant Grouper Eats Shark oder sowas. Der saugt einfach so einen Hai weg. Ein riesen Apparat mit einem noch größeren Maul und noch größeren Appetit. Sind immer an Wracks oder an Ölplattformen, an alten Pollern, also überall da, wo Felsen und Röck sind, wo Höhlen sind, da machen nicht große Schwimmwege wie die Haie um die Welt oder wie die Thunfische durch die Weltmeere, sondern sind immer in Riffnähe oder Felsennähe, sind auch Raubfische und schmecken fürchterlich lecker, aber leider deswegen auch gefährdet. Alle Zackenbarscharten, deswegen nehme ich da auch Abstand von. So, jetzt sind wir schon ein bisschen mit der Zeit. Jetzt muss ich aber auflösen, was das Problem ist an all den großen Meeresfischen, von denen wir geredet haben, auch Süßwasserfischen, wenn die Gewässer belastet sind. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Meere sind mehr oder weniger leider stark belastet mit Schwermetallen und wie Cadmium, Quecksilber und so weiter und so fort. Zum Teil Nervengiften und so weiter. Jetzt ist es so, dass Schwermetalle nicht abgebaut werden können im Körper, sondern die werden gehortet und summieren sich. Das heißt, Plankton nimmt bereits diese Metalle auf, die gelösten. Dann fressen die, sage ich jetzt mal, Sardellen das Plankton. Da sammelt sich die Schwermetalle in der Sardelle an vom Plankton. Dann stimmt nicht ganz, aber dann die Makrele frisst dann die Sardelle und da sammelt sich schon die Konzentration von der Sardelle in der Makrele an. Und dann der Bonito, der Kleine, der frisst dann die Makrele. Dann sammelt sich schon die dreifache Konzentration von der Makrele im Bonito an und der große Marlin frisst dann den Bonito. So, und drum sind diese Endpredatoren, die einfach alle Schadstoffe hängen, die alle ihre Beutefische ihr Leben lang gefressen haben. Und drum ist es so, dass wirklich davor gewarnt wird schon, dass schwangere Frauen oder Frauen, die schwanger werden wollen, auf Thunfisch verzichten sollen. Oder gerade wenn man schwanger ist wegen den Schwermetallen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das stimmt, aber ich habe auch schon gelesen, dass es bei uns Männern die Fruchtbarkeit dezimiert. Klar, Schwermetalle, die Frage ist halt, esse ich jeden Tag Thunfisch und wie oft muss man essen, dass er wirklich schädlich ist. Aber drum auch Haifisch ganz schlimm. Also Hai würde ich sowieso gar nicht mehr essen, wegen dem ganzen Blödsinn, was mit den armen Fischen da passiert. So 150 Millionen Haie, glaube ich, pro 150 Millionen werden pro Jahr geschlachtet, wegen dem Finning und so weiter. Pro Jahr, ja, musst mal googeln. 150 Millionen Haie jedes Jahr, alle Haiarten sind vom Aussterben bedroht, das ist ganz, ganz schlimm. Aber auch hier gilt, das Fleisch ist genauso giftig, sage ich jetzt mal, wie die anderen großen Arten. Wenn man jetzt nicht täglich Thunfisch isst oder nicht wöchentlich, stellt es nicht ein Problem, also ein geringes Problem dar, aber bedenkt das bitte, es ist nicht zu unterschätzen, das muss ich noch dazu sagen. Ja. Und von allen großen Fischen, von denen ich geredet habe, für mich am liebsten roh. Da bin ich einfach der Verfechter von, weil eben auch die Frische da gewährleistet sein muss. Ansonsten relativ fettfrei, also relativ wenig Fett im Verhältnis, dann beim Braten kurz und kräftig anbraten. oder grillen und genießen.
Und weil jetzt die Zubereitung vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, haben wir eine schöne Vorschau für euch, wo wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen werden, auf verschiedene Zubereitungen. Wir haben das Stichwort ein paar Mal fallen lassen in dieser Folge. Die gut zugehört haben, haben es vielleicht schon gehört. Und zwar ist die nächste Folge unsere 20. Folge. Gabriel, wir haben es schon zur 20. Folge
Wahnsinn,
geschafft.
Wahnsinn, ja.
Und da geht es nämlich um welche Destination?
Destination Sri Lanka.
Ja. Juhu.
Singala, Singala, Singala. Sri Lanka. Seit, glaube ich, 7 Jahren bin ich jetzt jedes Jahr dort, einmal oder zweimal. Könnt ihr euch vorstellen, wie gerne ich da koche, was ich da alles mittlerweile gelernt und gemacht habe. Und da wollen wir zu unserer 20. Jubiläumsfolge hinreisen. Euch mitnehmen und hinreisen und euch kulinarisch dort mitnehmen. Ein bisschen von Land, aber hauptsächlich natürlich vom Essen dort erzählen.
Genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt und auch ein bisschen mehr, du hast es ja immer wieder erwähnt, dass du einige von den Fischen, die jetzt da auf deiner großen Liste standen, dass du die auch dort gegessen und zubereitet hast. Also da erfahren wir hoffentlich mehr dann in der nächsten Folge. Genau, und bis dahin folgt uns einfach auf Instagram unter kulinarisch praktisch gut.
Oder schreibt eine E-Mail an kulinarisch praktisch gut, klein zusammengeschrieben, @gmail.com.
Richtig.
Genau. Ja, super. Wahnsinnsfolge.
Ja.
Viel zu kurz wieder. Also die Zeit zu kurz, weil es gäbe natürlich viel zu erzählen.
Ist halt auch super schwierig. Kannst du niemals alles abdecken.
Ja.
Also.
Aber ich hoffe, es sind neue Ideen und neue Sachen für euch mit dabei. Und ja, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet hier bei uns bei
kulinarisch
praktisch
gut.
Ciao, ciao. Servus.
Ciao zusammen.